Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Sorgen um Geld und Sorgen um gesellschaftspolitische Veränderungen stehen heute im Campus Magazin im Mittelpunkt.
Es ist offensichtlich, das sieht man ja an dem politischen Streit, zu wenig Geld da. Wir haben in vielen Bereichen uns darauf verlassen, dass der Staat aus Steuermitteln vieles bereitstellt.
Ich habe mich irgendwie so in die Uni begeben. Und da standen halt schon so große schwarze Banner, wo dann drauf stand Democracy, the day after. Und viele unserer Professoren haben die Classes abgesagt. Es war ein Gefühl, als wenn jemand gestorben wäre.
Wer will jetzt noch unter der Trump-Regierung in den USA studieren? Kommen Studiengebühren in Deutschland zurück? Wer finanziert die Forschung an den Unis? Was will die AfD in der Bildungspolitik? Klug durch KI in der Schulklasse? Mit diesen Themen begrüße ich Sie herzlich zum Campus Magazin. Mein Name ist Frau Ferlemann. Wer in Deutschland an der Universität eine Professur innehat und forschen will, hat nicht automatisch das notwendige Geld dazu. Hochschulen in Deutschland haben zwar eine Grundausstattung an großen Laboren, Bibliotheken und Mitarbeitern, aber große Anteile des Forschungsetats müssen über sogenannte Drittmittel eingeworben werden. Mehr als 150 Milliarden Euro fließen in Deutschland in die Forschung und Entwicklung. Einen ansehnlichen Teil davon bekommen die Unis und Hochschulen. Aber von wem kommt das Geld, das Professoren, Doktorandinnen und Studierende in Projekten ausgeben können? Im neuen Bericht der Deutschen Forschungsgemeinschaft wird klar, wo das Geld herkommt, macht einen großen Unterschied. Philipp Adelt.
Die gute Nachricht, es gibt insgesamt mehr Geld für die Forschung, sagt Marco Finetti von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG. Die verteilt selbst einen großen Teil des staatlichen Fördergeldes.
Die Grundmittel sind 2022 gegenüber 2019 um 3 Milliarden Euro gestiegen und die Drittmittel sind im selben Zeitraum immerhin auch um 1,7 Milliarden Euro gestiegen.
Grundmittel, das ist Geld, das den Unis und Hochschulen einfach so zur Verfügung steht. Drittmittel müssen sie für bestimmte Forschungsprojekte beantragen, zum Beispiel eben bei der DFG. In beiden Bereichen gibt es mehr Geld, so die gute Nachricht für Forschende. Und eigentlich möchte man meinen, ist es doch egal, aus welchem Topf das Geld kommt, mit dem an altgriechischen Schriften geforscht wird, an künstlicher Intelligenz, an Bakterien oder an neuen Werkstoffen. Aber egal ist das ganz und gar nicht, findet Lambert Koch, Präsident des Deutschen Hochschulverbandes. Er kritisiert, dass die Drittmittel im Verhältnis stärker gestiegen sind als die Grundfinanzierung der Hochschulen.
Das ist nicht nur positiv, weil die Hochschulen natürlich dann auch mit einem sehr hohen Beantragungsaufwand, was die Drittmittel anbetrifft, ständig befasst sind. Da geht sehr viel Zeit drauf.
Und mit Geldern, die man immer wieder neu beantragen muss, lassen sich langfristige Forschungsvorhaben nicht gut planen. Die Biologieprofessoren Rainer Böckmann und Gregor Fuhrmann von der Uni Erlangen betonen, wie wichtig diese Grundfinanzierung ist, auch um überhaupt die Strukturen für Forschung erst zu schaffen.
Weil ich schreibe ja nicht in meinen Drittmittelantrag rein, ich will ein komplettes neues Labor einrichten, sondern dann wird auch von Seiten der Förderer davon ausgegangen, man hat bestimmte Geräte, was weiß ich, einfache Sachen, Laborbänke und so weiter, um die Forschung tatsächlich auch zu machen. Dafür braucht es die Grundausstattung.
Verschiebt sich das Uni-Budget nun zu mehr Drittmitteln, bleibt verhältnismäßig weniger Geld für diese Grundausstattung und auch für Personal übrig. Wie wichtig diese Grundfinanzierung ist, erläutert Rainer Böckmann an einem aktuellen Beispiel.
Ich habe den aktuellen Fall, dass ich zum Beispiel eine Förderung bewilligt bekommen habe von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das ist alles wunderbar. Aber wir haben zum Beispiel auch eine größere Workstation beantragt und diese wurde in die Grundausstattung verschoben. Nur dieses Geld haben wir schlicht aus der Grundausstattung nicht zur Verfügung.
Keine Drittmittelforschung ohne Grundmittel, so das Fazit. Die Steigerungen, da sind sich alle Befragten einig, gleichen außerdem nicht mal die Inflation und Lohnsteigerungen der vergangenen Jahre aus. Und selbst wenn die Grundmittel bisher auf niedrigem Niveau gestiegen sind, garantiert ist nichts, meint DFG-Sprecher Marco Finetti.
Die Entwicklung scheint ja leider gerade auch aktuell wieder in die andere Richtung zu gehen. Also wenn man sich anschaut, im Südwesten gibt es Kürzungspläne, was die Grundmittel angeht. In Berlin gibt es Kürzungspläne, was die Grundmittel angeht.
Die politischen Umwälzungen, die kommenden Wahlen bringen zusätzlich Unsicherheit rein. Wie wird die staatliche Finanzierung der Hochschulen in den kommenden Jahren aussehen? Das weiß keiner. Wenn man sich auf den Staat nicht mehr verlassen kann, bleibt noch die Privatwirtschaft. Auch die fördert die Grundlagenforschung an den Hochschulen. Aber Wirtschaft und Industrie haben zuletzt kaum mehr Geld in die Hand genommen. Dabei profitieren sie immer wieder von wissenschaftlichen Entdeckungen. Hochschulverbandspräsident Koch.
Vor allem auch an dieser Stelle, weil wir ja in Deutschland als Innovationsstandort ganz offenbar auch Nachholbedarf haben. Und deswegen ist das schon mit einer gewissen Sorge zu beobachten, dass die Wirtschaft hier offensichtlich nicht ausreichend investiert hat.
Bei den Biologen Böckmann und Fuhrmann in Erlangen kommt bisher sowieso kaum Geld aus der Wirtschaft an. Und das, obwohl sie Forschung betreiben, die der Pharmaindustrie ganz direkt nützen könnte. Hier werden Methoden entwickelt, um Antibiotika zu verbessern.
Ich würde Mittel aus der Industrie nehmen, aber da sehe ich gerade keine Chancen, dass das finanziert wird tatsächlich über Industrie.
Dass die Industrie ihm in die Forschung reinreden würde, da macht sich Böckmann weniger Sorgen. Die Unabhängigkeit der Wissenschaft sieht er durch mehr Geld aus der Wirtschaft nicht in Gefahr. Vorausgesetzt, die Unis lassen sich nicht auf Knebelverträge ein und Forschungsergebnisse dürfen ungehindert veröffentlicht werden.
Müssen Studierende in Deutschland bald wieder Gebühren fürs Studium bezahlen? Veronika Grimm von der Technischen Universität Nürnberg hat das gerade provokant vorgeschlagen. Sie ist seit 2020 eine der Wirtschaftsweisen, die unsere Bundesregierung in Wirtschaftsfragen berät. Und sie ist im Zukunftskreis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Sie fordert das Wiedereinführen von Studiengebühren, die vor gut 10 Jahren in Deutschland abgeschafft worden sind. Ihre sachliche Analyse der Finanzlage bleibt dabei der Anfang allen Nachdenkens.
Es ist offensichtlich, das sieht man ja an dem politischen Streit, zu wenig Geld da.
Zu wenig Geld im Haushalt, zu wenig Geld für wichtige Investitionen, zum Beispiel in Bildung, so die Wirtschaftsweise von der TU Nürnberg.
Wir haben in vielen Bereichen uns darauf verlassen, dass der Staat aus Steuermitteln vieles bereitstellt.
Und mit vieles meint sie explizit das, was in anderen Ländern junge Menschen teils horrende Summen kostet, das Studium an einer Hochschule. Derzeit zahlen Studierende in Bayern höchstens einen geringen Beitrag fürs Studierendenwerk. Studiengebühren zahlen sie in der Regel nicht. Wirtschaftsweise Grimm bringt ins Spiel, das zu ändern. Nicht aber, um die Hochschulen damit zu finanzieren, sondern um das Geld in frühkindliche Bildung und in Grundschulen zu stecken.
Gerade im Bereich der frühkindlichen Bildung müsste viel mehr gemacht werden, damit die Kinder mit guten Sprachkenntnissen zum Beispiel in die Grundschule kommen und dann nicht gleich ein Unterschied da ist, den man seitens der Lehrkräfte nur sehr, sehr schwer ausgleichen kann.
Ein Vorschlag, der auf ein großes Echo stößt. Unterwegs vor der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Stimmt, ich kurz stören, wir hatten eine Frage, und zwar werden Studiengebühren jetzt wieder diskutiert.
Die Studierenden, die hier sind, kennen Studiengebühren meistens nur noch aus Erzählungen. Und jetzt im teuren München oder anderen Unistädten noch mehr zahlen?
Allgemein in den Bildungssektor mehr zu investieren, finde ich richtig, aber ob das dann für die Studierenden gelten sollte, also das auf den Studierenden ausgebadet werden sollte, finde ich halt falsch.
Ich weiß nicht, ob sich das dann jeder halt leisten könnte, weil die Mieten ja auch sehr hoch sind.
Wir wollen bessere Bildung machen, aber dafür Bildung auf einem anderen Zweig schlechter, weil ungerechter.
Sorgen, die auch der Bayerische Landesstudierendenrat hat. Ihr Sprecher ist Jakob Serig, bei dem sich schon seit Tagen Studierende wegen der aufflammenden Gebührendiskussion melden.
Wir haben keine wirklich starke BAföG-Änderung leider bekommen. Die Lebenserhaltungskosten in Bayern sind unglaublich hoch. Die Mietpreise für Studierende steigen weiter, wenn man überhaupt eine Wohnung findet. Und jetzt noch so eine Forderung, eine zusätzliche Belastung halten wir als nicht tragbar.
Da aber hält Wirtschaftsweise Veronika Grimm dagegen. Damit sich nicht nur wohlhabende Studierende leisten können, könnten Kredite vergeben werden, die nur die zurückzahlen müssen, die auch später ein hohes Einkommen erreichen.
Das wäre auch gut, dass man sozusagen Stipendienangebote für diejenigen, die eine hohe Begabung haben, ausweitet. Und deswegen ist die Finanzierung eine Möglichkeit, über die man in Zukunft auch nachdenken sollte.
Der Bayerische Landtag hatte vor gut 2 Jahren erst beschlossen, dass Studiengebühren in Bayern wieder möglich sind, allerdings nur für Studierende aus Ländern außerhalb der EU. Eine erste Aufweichung, damit bald noch mehr zahlen müssen? Nein, sagt Wissenschaftsminister Markus Blume von der CSU.
Ich halte ehrlich gesagt nichts von dem Vorschlag, jetzt in dieser Zeit über Studiengebühren zu reden. Studiengebühren in Bayern sind tabu.
Deutliche Worte von dem, dessen Ministerium einen Vorschlag für ein neues Gesetz pro Studiengebühren ausarbeiten könnte. Aber Blume schiebt der Debatte einen Riegel vor.
Die Hochschulen in Deutschland können sicherlich größere Finanzierungsbeiträge vertragen, aber ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, das jetzt auf dem Rücken der jungen Menschen zu organisieren. Wir müssen erstmal andere Aufgaben und Themen lösen.
Etwa beim BAföG nachsteuern, meint er. Aber generelle Studiengebühren, da bleibt es bei einem Nein. Zumindest in Bayern.
Das war ein Beitrag von Andreas Neukamm. Für Bayern schließt Minister Markus Blume diese Studiengebühren also definitiv aus. Hohe Studiengebühren sind in anderen Ländern wie in Großbritannien oder den USA normal. Das ist für viele Studierende und deren Eltern oft nur durch Stipendien zu bezahlen. Diese sind allerdings rar und schwer zu bekommen. Wer will da also noch in den USA studieren? Und das auch gerade jetzt unter den neuen politischen Vorzeichen. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat jetzt die frühere Wrestling-Managerin Linda McMahon als Bildungsministerin nominiert. McMahon, so erklärte Trump, werde Amerika zur, Zitat, Nummer 1 bei Bildung in der Welt machen. Reizt diese Zielsetzung der Trump-Regierung jetzt Studenten aus Deutschland? Oder haben sie eher Sorgen wegen der gesellschaftspolitischen Veränderungen in den USA? Susanne Brandl hat sich umgehört.
Jasper Gröninghaus hat es geschafft. Er hat ein Masterstipendium im Bereich Public Policy erhalten. Aber nicht irgendwo. Seit August ist er da, wo die Führungskräfte von morgen hinwollen und herkommen. An der Harvard University in Boston, Massachusetts.
Ich hatte einfach Interesse daran, so viele unterschiedliche Blickwinkel kennenzulernen wie möglich. Und gerade Amerika, was ja wirklich so einen wahnsinnig großen Einfluss auf unser Leben in Deutschland auch hatte, war da besonders interessant für mich. Und habe dann gesagt, dass ich nochmal dahin gehe, wo ich glaube, wo die Zukunft unserer Welt auch maßgeblich mitentschieden wird.
Gröninghaus hat die US-Wahl hautnah mitbekommen, deren Ergebnis den Campus der demokratischen Hochburg Harvard besonders erschüttert hat.
Ich habe mich irgendwie so in die Uni begeben und da standen halt schon so große schwarze Banner, wo dann drauf stand Democracy the day after und viele unserer Professoren haben die Classes abgesagt. Es war ein Gefühl, als wenn jemand gestorben wäre.
Ein ähnliches Gefühl hat sich auch in deutschen Hörsälen breit gemacht. So Heike Paul, Professorin für Amerikanistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Schwieriger ist es sicherlich an staatlichen Universitäten, gerade auch in republikanisch dominierten Bundesstaaten. Da denke ich, werden die Einschränkungen vielleicht spürbarer sein. Was das Campusleben angeht, das sehen wir schon lange, dass an bestimmten Universitäten ja Gender Studies abgeschafft werden sollen, zum Beispiel aus Florida, oder andere Anweisungen ergehen, wie sich die Lehrenden zu verhalten haben.
Da stellt sich die Frage, wie erstrebenswert ein Auslandsaufenthalt in den USA überhaupt noch ist. Charlotte Lerck forscht im Bereich nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und koordiniert Erasmus- und USA-Austausch.
Es werden andere Sorgen artikuliert, wobei die größte Sorge ist die Angst vor der Waffengesetzgebung. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, dass mit der Trump-Präsidentschaft diese Gefahr vielleicht noch greifbarer wird, weil man einfach eine noch unberechenbarere Öffentlichkeit, Gesellschaftskonstruktion hat.
Es ist nicht mehr unbedingt die Popkultur, die junge Menschen in die USA zieht, sondern das Bedürfnis zu verstehen, was sich dort politisch abspielt. Wie es passieren konnte, dass Donald Trump das zweite Mal ins Präsidentenamt gewählt wurde.
Ich habe das Gefühl, dass Studierende zum Teil auch sich das ansehen, weil sie eben wissen, dass es durchaus auch in Europa und auch in Deutschland natürlich Phänomene gibt, die man im Auge behalten sollte. Und da kann es nicht schaden, Amerika zu beobachten und zu schauen, was da so die treibenden Kräfte sind.
Das beschäftigt auch Jasper Gröninghaus, der sich als Grünen-Mitglied zukünftig in der deutschen Politik sieht.
Gegebenenfalls lässt sich hier auch die ein oder andere Gefahr erkennen, die dann in Europa auch noch auf uns zukommt, gerade was so Populismus und Spaltung der Gesellschaft angeht. Das andere wäre die Start-up-Welt, dass einfach die Mentalität eine andere ist, mit der man hier an Innovationen und das Gründen von Start-ups rangeht. Und da würde ich mir auch gerne angucken, wie das dazu führt und wie man das auch in Europa ja so oder ähnlich umsetzen könnte wie in den USA.
Ein Startup hat Gröninghaus nämlich auch schon gegründet. Gute Gründe also, in die USA zu gehen. Wobei auch er versteht, wenn sich jemand gegen einen Aufenthalt in einem Land entscheidet, dessen Bevölkerung mehrheitlich Donald Trump gewählt hat. Charlotte Lerck und ihre Kolleginnen haben Studierende vor der Abreise gewarnt, politische Rallyes zu besuchen und darauf hingewiesen, nicht zu unterschätzen, wie polarisiert die Gesellschaft dort ist. Heike Paul betont, dass die Universitäten in den USA bereits Schauplätze von Kulturkämpfen sind. Nichtsdestotrotz sieht sie es ähnlich wie ihre Studentinnen und Studenten. Die transatlantischen Beziehungen müssten nun umso mehr in den Mittelpunkt rücken.
Ich würde das jetzt nicht zu pessimistisch sehen, denn es gibt ja keine Alternative dazu, als weiter im Gespräch zu bleiben und sich gegenseitig zu besuchen und jeweils das andere System auch kennenzulernen.
Die Alternative für Deutschland, AfD, ist inzwischen in allen 16 deutschen Landesparlamenten vertreten. Sie ist zwar überall in der Opposition, aber auch ohne Regierungsbeteiligung übt die AfD erheblichen Einfluss auf die Bildungspolitik aus. In einigen Bundesländern hat sie beispielsweise den Vorsitz in den Bildungsausschüssen inne. Aber welche Ziele hat die AfD eigentlich genau im Bereich Schule? Das hat jetzt eine Studie der Universität Augsburg am Beispiel Thüringen analysiert. Doris Tromballer berichtet.
Schule müsste nach dem Willen der AfD ganz anders aussehen, als es gegenwärtig der Fall ist. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie des Augsburger Forschungsteams. Sie hat Parteiprogramme und Positionspapiere der Thüringer AfD ausgewertet. Daran zeigt sich, bei der AfD-Schulpolitik stehen Leistungsprinzip und Elitenförderung im Vordergrund. Für den schulischen Erfolg ist nach Auffassung der AfD jeder selbst verantwortlich. Dass die Schule auch eine Rolle bei der Integration hat, wird in den Programmen nicht angesprochen. Darüber hinaus müssten auch die Bildungsinhalte nach Willen der AfD geändert werden, berichtet die Forschungsleiterin der Studie Rita Nicolai aus der Analyse.
Man sieht es auch in den letzten Wahlprogrammen, auch dass ganz stark immer auch thematisiert wird, Heimatliebe, regionale Kultur und dass das über den Geschichtsunterricht vermittelt werden soll, aber auch in den anderen Unterrichtsfächern.
Gerade auf die Inhalte des Geschichtsunterrichts geht die AfD nochmal gesondert ein.
In einem der Wahlprogramme wird zum Beispiel etwa von Ungewichtung des Geschichtsunterrichts auch gesprochen. Ganz starke Fokussierung 19. Jahrhundert, weniger Thematisierung der nationalsozialistischen Geschichte und auch der Shoah. Und das ist als geschichtsrevisionistische Position hierbei auch zu interpretieren.
Auch das Thema Sexualkunde möchte die AfD noch nicht im Kindergarten oder der Grundschule sehen, weil dadurch ein Eingriff in die natürliche Scham und die Privatsphäre befürchtet wird.
Was meines Erachtens in eine falsche Richtung geht, weil natürlich muss man schon auch mit Kindern und Jugendlichen über den Körper auch sprechen, weil nur dann sind ja auch Kinder auch sprachfähig, wenn sie zum Beispiel Übergriffe haben, wenn Kinder auch thematisieren können. Und da muss auch eine Sexualpädagogik auch Kinder auch stark machen.
Meint die Forschungsleiterin der Studie Rita Nicolai. Enrico Glaser von der Amadeo Antonio Stiftung hat sich die Studienergebnisse angesehen. Die Stiftung hatte sich zum Ziel gesetzt, die deutsche Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus zu stärken.
Die AfD versucht, den Eindruck zu erzeugen, es gibt Kernfächer, die eine besonders herausragende Bedeutung haben und sie wertet die eben. Es gibt eine starke Betonung auf handwerkliche Fähigkeiten, auf sowas wie Mathematik, vielleicht auch auf Deutsch. Demgegenüber alle Fächer, die irgendwas mit dem sozialen Zusammenleben der Menschen hier, aber insgesamt in der Welt zu tun haben, werden nachrangig behandelt.
Schule wird nach Auffassung der AfD als Instrument für Qualifikation und Selektion betrachtet. Schülerinnen und Schüler sollen an den Leistungsgedanken der Gesellschaft gewöhnt werden. Deswegen werde auch ein nach Notenspiegel stark aufgeteiltes Schulsystem befürwortet, damit Schüler mit schlechterer Leistung die besseren nicht behinderten, so die Studie.
Und da ist der hier vorgeschlagene Weg einer, der eher den Rückwärtsgang antreten will und sagen will, wir müssen zurück in die Vergangenheit. Damit schließen sie an sowas wie, das hat ja mir auch nicht geschadet. Und wenn man aber genau hinguckt, hat es natürlich den Menschen früher geschadet. Also eine autoritäre Erziehung, eine Erziehung, die weniger eben auf soziales Miteinander setzt, hat den Menschen geschadet und hat gewissermaßen, wenn man so will, auch uns Probleme eingebrockt.
Meint Enrico Glaser. Die Studie der Universität Augsburg beschäftigt sich in drei Schritten mit den bildungspolitischen Vorstellungen der AfD. Im ersten Schritt wurden jetzt die Wahlprogramme für die Landtagswahl in Thüringen und ein Positionspapier der thüringischen AfD-Landtagsfraktion ausgewertet. Im nächsten will man sich die Positionen aus den Parlamentsdebatten näher anschauen und zum Schluss noch analysieren, was per Social Media von der AfD zum Thema Bildung gesagt wird. 2028 ist die Studie dann abgeschlossen.
Künstliche Intelligenz zu verstehen und zu nutzen ist eine der Fähigkeiten, die wir alle für unser Lernen, Leben und Arbeiten benötigen. Wann soll man damit anfangen? Schon in der Grundschule oder in der Realschule und im Gymnasium? Diese Aussicht verunsichert viele Eltern und Lehrer. Sie sind skeptisch. Einige Schulen sehen aber große Chancen für die KI im Unterricht und wollen herausfinden, wie sie sich in den Schulalltag am besten integrieren lässt. Zum Beispiel die Walter-Mohr-Realschule in Traunreuth in Oberbayern. Sie ist eine von insgesamt 50 vom Freistaat geförderten Profilschulen mit KI-Projekten. Lukas Unterbuchner hat die Kinder und die KI im Unterricht der 7. und 10. Klasse beobachtet.
Statt einer Tafel gibt es einen großen Bildschirm. Darauf ein gut sichtbarer, wabernder blauer Punkt, den ein paar der Siebklässler schon gespannt fixieren. Er scheint darauf zu warten, dass man mit ihm redet.
Hi Chat, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Klar, gerne. Ich bin ChatGPT, dein virtueller Gesprächspartner. Ich denke, ich kann Jugendlichen auf verschiedene Weisen unterstützen. Zum Beispiel kann ich bei den Hausaufgaben helfen, indem ich komplizierte Themen einfach erkläre. Ich kann auch Tipps geben, wie man effektiv lernt oder sich auf Prüfungen vorbereitet. Und natürlich bin ich immer für ein gutes Gespräch da.
Eine gute Vorstellung muss sein. Lehrer Sascha Rogowski möchte seine Schüler fit im Umgang mit künstlicher Intelligenz machen. Die Siebtklässler haben bei ihm gerade ihre Einführungsstunde.
KI ist in unserem Alltag schon überall da. Die Kids nutzen Smartphones und die haben ja schon sehr viele Apps auch auf diesen Geräten dann drauf. Und da ist KI mittlerweile integriert. Insofern sind wir echt angehalten, dass wir das in der Schule natürlich auch thematisieren. Wo sind da die Chancen? Wo sind die Risiken? Auf was muss man aufpassen? Und wie geht man mit dem Zeug auch um? Das ist ein heißes Eisen, künstliche Intelligenz und Hausaufgabe. Und die Kinder denken jetzt nicht mehr nach und lassen sich die Hausaufgabe erledigen. Wenn man ChatGPT zum Beispiel irgendwas fragt zum Thema, dann spucken die einfach lange Antworten aus, diese Systeme. Das kann ich so gar nicht benutzen. Und dann muss der Schüler das nochmal für sich selber runterbrechen. Und in dem Augenblick sage ich als Lehrer, jetzt denkt er ja doch nach.
In der 10. Klasse ist man sogar noch fitter. Für den Deutschunterricht arbeiten die Schüler schon seit einigen Jahren mit künstlicher Intelligenz. Heutiger Arbeitsauftrag, die Küchenuhr von Wolfgang Borchert in eine Fotostory umwandeln. Mithilfe genauer Beschreibungen, sogenannten Prompts, sollen sie der KI helfen, das gewünschte Bild zu erzeugen. Ganz schön knifflig. Schnell bekommt man als Bild statt einem Mann mit Küchenuhr einfach eine Küche.
Ich würde sagen, man kann sich nicht immer auf KI verlassen, wenn man versucht, es so gut wie möglich zu erklären. Aber es kommt nicht immer das raus, was man eigentlich hören möchte.
Das ist aber auch Teil des Unterrichts.
Wenn ich mit KI-Unterstützung ein Bild zum Text generiere, dann bediene ich schon zwei Kanäle zum Lernen. Das heißt, ich habe zum einen den Text, bringe sie aber zum anderen auch dazu, sich das nochmal visuell vorzustellen. Und ich mache Sprachförderung. Sie müssen ja genau prompten, damit dieses Bild entsteht. Da brauchen Sie den Textbezug dazu.
Am Ende lassen sich die Bilder der Zehnklässler aber echt sehen.
Mit diesen Erkenntnissen geht das Campus-Magazin heute zu Ende. Redaktion und Moderation Frauer Ferlemann. Schön, dass Sie dabei waren. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de/sonntag.
Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.